Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 22. März 2009. Das Thema der Predigt lautet: Wie redet Gott zu uns? Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Wir hatten vor etlichen Jahren einen kleinen roten Polo. Einmal bin ich mit ausgefahrener Antenne in die Waschanlage gefahren. Danach waren die Kanäle auf dem Autoradio etwas eingeschränkt. Im Grunde genommen war nur noch ein Kanal funktionstüchtig. Und wenn ich das Radio eingeschaltet habe, ist der Sucher immer im Kreis rumgelaufen, bis er endlich wirklich diesen einen Kanal gefunden hat. Es hat gekrächzt und gerauscht und alles Mögliche. Aber wenn der Kanal gefunden war, dann war eine glasklare Stimme, dann war alles in Ordnung. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Diese drei Worte durchziehen die Bibel von A bis Z. Ich weiß nicht, wie oft das in der Bibel drin steht, aber ich glaube, das macht einen ganz beträchtlichen Teil der Bibel aus. Und Gott sprach. Wie ein roter Faden. Biblischer Glaube ist getragen von der Überzeugung, Gott spricht zu uns. Gott sucht eine Beziehung zu uns. Das heißt, das ist das Thema, das die Kinder oder die Jugendlichen im kirchlichen Unterricht in diesem halben Jahr hatten, das auch am kommenden Donnerstag in dem Abschlussabend Thema sein soll und das mich eigentlich angeregt hat, zu überlegen, ja, drei Predigten und drei Gottesdienste zu machen zu diesem wichtigen Thema Beziehung zu Gott. Gott spricht zu uns. Gott sucht eine Beziehung zu uns, auch zu dir ganz persönlich. Wenn du Gott nicht hörst, ist vielleicht dein Empfänger falsch eingestellt, unscharf oder deine Antenne ist nicht funktionstüchtig, so wie bei unserem kleinen Polo. Stichwort Kommunikation, ja, dass der eine den anderen versteht. Was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe? Drei, vier Worte. Du hast recht, Liebling. Wenn es schon zwischen Menschen, die sich unglaublich gern haben, so viele Missverständnisse geben kann, um wie viel mehr kann es Missverständnisse geben zwischen uns und Gott in der Kommunikation? Das ist doch klar. Manche denken, ich als Pastor hätte oben im Gemeindebüro so ein kleines goldenes Telefon, wo eine direkte Leitung, eine Standleitung zu Gott im Himmel ist. Aber Gott schickt mir keine Faxe. Gott schickt mir auch keine E-Mails. Manchmal tappe ich auch im Dunkeln so wie ihr und verstehe Gott nicht. Manche haben etwas kritisiert, dass ich vor zwei Wochen im Gottesdienst gesagt habe, ich habe das Gefühl, Gott ruft uns, dass wir einen nächsten Schritt machen auf dem Weg, auf den er uns vor 6, 7 Jahren gestellt hat. Wie kann man sagen, dass Gott uns so klar ruft? Wer mich kennt, der weiß, dass ich schon vorsichtig bin mit solchen Aussagen. Zumindest habe ich sie nicht ständig auf den Lippen. Aber es gibt Zeiten, in denen ich Gott klar zu mir reden höre. So klar, wie wenn ich mit meiner Frau telefoniere und gar nicht fragen muss, wer am Telefon ist, sondern einfach weiß, diese Stimme, das ist sie. Woher kommt der Unterschied, dass wir Gott einmal manchmal klar und deutlich hören und dass wir Gott manchmal wieder weniger deutlich hören? Für Jesus hängt es von deiner Haltung ab, ob du Gottes Botschaft hören kannst. Jesus illustriert das in dieser Naturgeschichte, die wir gerade vorher gehört haben, wo erzählt wird, ein Bauer ging aus und hat gesät. Der Same fiel auf verschieden beschaffenen Untergrund. Einiges fiel auf guten Boden Und einiges fiel auf weniger guten Boden. Jesus sagt nun, die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit in diesem Gleichnis, diese unterschiedliche Bodenbeschaffenheit bildet sozusagen vier geistige oder mentale Haltungen, wie du Gott begegnen kannst. Diese Einstellungen können bei ein und derselben Person von Zeit zu Zeit wechseln. Ist doch so, oder? Geht euch doch wahrscheinlich auch so wie mir. Manchmal bin ich ganz offen für Gott und dann gibt es wieder Zeiten, da bin ich verschlossen für Gott. Manchmal ist es auch aktiv, da verschließe ich mich Gott. Einige von euch sind noch auf der Suche nach einem tragfähigen Lebenskonzept. Ihr prüft den christlichen Glauben, ob das für euch wirklich ein gangbarer Weg sein kann. Ich freue mich, dass ihr da seid und möchte euch einfach herzlich willkommen heißen und sagen, jawohl, es ist wichtig, es ist das Wichtigste in deinem Leben, dass du hier irgendwann für dich eine ganz klare Antwort findest. Wieder andere sind neu zum Glauben gekommen und andere sind seit Jahren gläubig. Würde ich euch fragen, habt ihr je Gott ganz persönlich zu euch reden hören? Wenn ich so mit Leuten im Gespräch bin, dann, also ich meine damit nicht irgendwie so eine hörbare Stimme aus einem Lautsprecher, sondern zunächst mal einfach so einen inneren Eindruck, wo ich einfach klar und bewusst wahrnehme, jawohl, jetzt redet Gott zu mir. Eine innere Einsicht, wo ich weiß, das ist von Gott, dann sagen etliche, eigentlich ist das für mich keine Erfahrungswirklichkeit. Warum ist das so? Wie gesagt, ich möchte heute so eine kleine Predigtreihe mit dem Titel beginnen, Gott hören und verstehen. Das Thema heute, wie kann ich Gott hören oder auf die rechte Einstellung kommt es an. Was ist im Sinn Jesu eine rechte Einstellung? Dazu ein erster Gedanke. Ich arbeite daran, innerlich aufgeschlossen zu sein. Ich arbeite daran, innerlich aufgeschlossen zu sein. Festgetrampelte Ackerwege, wo der Same keine Chance hat, in den Boden zu gelangen, wird für Jesus irgendwann einmal, wie er da in Palästina herumläuft, zu einem Gleichnis für die Haltung mancher Menschen Gottes Reden gegenüber. Jesus sagt, einiges fiel auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel fraßen es auf. Der Same kann nicht in den Boden gelangen, weil dieser zu hart, zu festgetreten ist. Der Same kann sich nicht entwickeln. Er bleibt auf der Oberfläche liegen und die Vögel, die picken ihn dann irgendwann weg. Dieser Same bekommt niemals eine Chance, sich zu entfalten, Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der einem solchen Boden gleicht. Menschen, die nicht mit Gottes Reden rechnen. Menschen, die einfach verschlossen sind. Sei ganz dahingestellt, wer sie verschlossen hat, ob es aktiv oder passiv ist, vielleicht sind sie auch hartherzig oder engstirnig. Die Folgen zeigt Jesus, wenn er sagt, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach aber kommt der Teufel und nimmt dieses Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Gott, das ist meine Grundüberzeugung. Und im Grunde genommen muss jeder von euch irgendwann einmal so eine Grundentscheidung im Leben treffen, dass du für dich sagst, okay, Gott möchte eine Beziehung zu mir. Das ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Gott will mit uns reden, aber wir verschließen und verhärten uns. Auch als Christen können wir das tun. Wir haben uns eine Meinung gebildet. Wir wollen nichts hören. Wir haben unsere Wahl getroffen. Aber was hat uns veranlasst, uns zu verschließen? Warum sind wir manchmal in Lebensphasen einfach verhärtet? Ein erster Punkt ist Stolz. Stolz ist ein Grund für engstirniges Denken. Wenn ich mir einbilde, ich weiß selber, was ich meinen Kindern sagen muss, da muss ich nicht morgens dafür beten. Oder ich weiß selber, wie ich mit dieser oder jener Verabredung umgehen muss, da muss ich doch nicht Gott fragen. Oder diese Schulaufgabe, die kriege ich irgendwie selber hin, da muss ich doch jetzt nicht dafür beten, das Fach, das erledige ich so. Oder diesen Fehler oder diese Meinungsverschiedenheit mit Leuten, die kriege ich selber auf die Reihe, da muss ich doch nicht dafür beten. Immer wenn wir sagen, wir können dieses oder jenes ohne zu beten, sagen wir eigentlich, dazu brauche ich nicht Gott. Damit werde ich selber fertig. Damit komme ich klar. Ich kann das allein lösen. Und das ist Stolz. Stolz ist die erste Haltung, mit der ich mich Gott verschließe und Gott einfach aus meinem Leben draußen halte. Das zweite möchte ich mit dem Wort Furcht umreißen. Es gab wirklich in meinem Leben, selbst als Pastor, hatte ich eine Phase, wo ich mich davor fürchtete, was Gott mir sagen könnte. Also vielleicht ist es bei euch alles ganz anders, aber man kann ja als Mensch unglaublich schizophren sein. Man kann das eine denken und daneben etwas anderes überhaupt nicht denken wollen und da etwas einkapseln, von dem man genau weiß, das ist eigentlich da. Ich hatte Angst, meine Gedanken für ihn, für etwas zu öffnen, für Gott zu öffnen, weil ich Angst hatte, Gott sagt mir irgendwas, was für mich unbequem ist. Im Grunde genommen habe ich genau gewusst, um was es geht. Aber ich hatte Angst, es gefällt mir nicht. Er könnte vielleicht etwas Schwieriges von mir fordern, etwas Unpopuläres. Ich fürchte um meine Freiheit oder Möglichkeit, Spaß zu haben. Manche verschließen sich vor Gott aus Furcht, dass er ihnen etwas sagt, wo sie herausfordert. Ein dritter Punkt ist Verbitterung. Wann immer wir verletzt worden sind und an diese schmerzlichen Erinnerungen, an denen festhalten, bewirkt das, dass wir uns gegenüber Gott verschließen. Wir beginnen zu denken oder zu sagen, warum lässt Gott das zu? Oder ich habe schon gesagt, warum gerade ich? Warum muss das mir passieren? Warum bin ich nicht in einer anderen Situation? Warum bin ich nicht in eine andere Situation hineingeboren worden? Warum ist das mein Lebensweg? Zweifellos werden wir in unserem Leben verletzt. Es ist ganz klar, wir werden in unserem Leben verletzt. Wir sind ja nicht im Himmel, wir sind auf der Erde. Zu dem Leben, das Gott für uns geplant hat, gehört Freiheit. Freiheit, sich zu entscheiden, Dinge so oder so zu machen. So können Menschen Böses tun. Die Folge ist, dass Unschuldige leiden müssen. Vieles, was geschieht, will Gott nicht. Aber er hat uns, das ist etwas, wo im Grunde genommen unseren Vorstellungshorizont übersteigt, Gott hat uns in eine Freiheit gestellt. Und so oder so für Gutes oder Böses zu entscheiden. Und so werden Menschen verletzt. Auch du. Aber er hat uns die Entscheidungsfreiheit gegeben. Wie du mit Verletzungen umgehst, wird darüber Ausschlag geben, ob du ein reifer oder ein verbitterter Mensch wirst. Da heißt, ich weiß nicht, wie viele heute Morgen da sind, vielleicht 60, 70 Leute. Klar ist, dass manche von euch Verletzungen erlitten haben. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht sogar ein Kind. Das tut bis heute weh. Vielleicht ist jemand missbraucht worden oder belästigt worden oder vergewaltigt worden. Mit Worten oder körperlich. Einige sind von einem geliebten Menschen sehr bitter enttäuscht oder verletzt worden. Oder manche sind vielleicht von Leuten verletzt worden, die sich als Christen ausgegeben haben. Und dann ist es fast zwangsläufig, dass du sagst, ja, mit Christsein möchte ich nichts mehr zu tun haben. Oder dass du einfach deine Ansprüche total runterschraubst und sagst, naja, in der Kirche menschelt es halt auch. Wenn du so tief verletzt bist, möchte ich dir heute Morgen zweierlei sagen. Erstens, mir tut das unglaublich leid, wenn ich merke, dass ich mit Leuten zu tun habe, die irgendwann in ihrem Leben einmal ganz tief verletzt worden sind. Es tut mir unglaublich leid, weil ich merke, wie das Menschen kaputt machen kann oder prägt für ihr ganzes Leben. Und Gott leidet mit dir. Er weint mit dir. Er versteht diesen Schmerz, weil er selber verletzt worden ist oder gemerkt hat, was passiert ist, wo sein Sohn Jesus Christus unschuldig verletzt wurde. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist, wenn du in Not bist, lauf nicht von Gott weg. Geh zu Gott hin. Er ist der, der dir helfen kann. Der will dich trösten. Er will für dich sorgen. Er will deine Gefühlswelt heilen. Er will deinen Körper heilen. Er will auch deine Vergangenheit heilen. Wenn du fragst, wie soll ich das tun? Wie soll das überhaupt funktionieren? Dann möchte ich sagen, nimm das Angebot geistlicher Begleitung wahr. Wir haben in der Gemeinde Personen, die das tun. Ich möchte jetzt direkt sein, der Gustl Fuchs oder sagen auch die Evelyn oder Martha und Manfred oder viele andere, seht mir das jetzt nach, wenn ich habe jetzt ein paar Namen gesagt, viele andere, oder könnt zu mir kommen, aber geh mit diesen Dingen zu Gott und suche Leute, die dir helfen, nicht die Probleme zu lösen, aber die deinen Alltag durchsichtig machen für Gottes Wirken, die geistliche Begleiter sind. Wir möchten dir helfen, in Beziehung zu Gott zu kommen, denn Gott ist der Einzige, der dich heilen kann. Geh gerade in deiner Krise zu Gott. Kein Mensch, keine Erfahrung sollen dich hindern, die Beziehung mit Gott aufzunehmen. Die Tragödie in diesem Gleichnis im Blick auf diesen festgetretenen Fußweg ist, dass er keinen Samen aufnimmt. Nichts kann darauf wachsen. Er ist einfach unfruchtbar. Und wenn Jesus sagt, die Vögel seien gekommen und hätten diesen Samen weggepickt, meint er, im Grunde genommen ist ein verbittertes, verhärtetes Leben eigentlich ein vergeudetes Leben. Weil da kann nichts wachsen. Da kann nichts wachsen von dem, was in einem Leben angelegt ist. Es ist für die Katz. Es dient nur den Vögeln. Die Bibel sagt, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das heißt, lass Gott dich lieben. Gib deine Abwehr auf und öffne ihm dein Herz. Der erste Schritt auf dem Weg, auf Gott zu hören, liegt darin, dass ich daran arbeite, innerlich aufgeschlossen zu sein. Ein zweiter Schritt möchte ich so umreißen. Ich nehme mir Zeit, auf Gott zu hören. Ich nehme mir Zeit, auf Gott zu hören. Ich habe schon ab und zu von meinem Waldhornlehrer erzählt, bei dem ich den Großteil eigentlich meines Studiums absolvieren konnte. Das war ein Türke und er hat uns immer wieder versucht einzubläuen. Es gab ja viele interessante Stellenanzeigen im Ausland, wo sie Leute gesucht haben. Er hat immer uns versucht einzubläuen, bewirb dich nicht im südlichen Ausland. Denn das Phänomen Stress habe ich erst in Deutschland kennengelernt. Wenn ihr mal 2 Jahre im südlichen Ausland euch eingewöhnt habt, schafft ihr es nicht mehr, hier eine Stelle in diesem Stress anzunehmen. Das war ihm unglaublich wichtig, dass wir da keine Fehler machen. Stress, Eile sind der zweite Grund, weswegen viele Gottes Stimme nicht hören. Ich glaube, das ist schon eine Krankheit, die uns hier auch in der westlichen Welt auszeichnet. Meine iranischen Geschwister, die sagen manchmal zu mir, Friedemann, du musst langsamer tun, du bist zu viel in Eile. Das muss ich mir von ihnen sagen lassen, sagen auch andere Leute. Es ist etwas von dem, ah ja, da hinten klatscht schon jemand, okay. Es ist etwas von dem, wo wir in Gefahr stehen können, dass wir Gottes Stimme überhören. Wenn wir einen von dauernder Eile geprägten Lebensstil haben, gerät Gott in den Hintergrund. Er wird einfach von der Tagesordnung verdrängt. Wir wollen Gott hören, aber insgeheim sagen wir, in diesen 5 Minuten, da muss es gut sein. Oder Gott, wir sind eilig dran, jetzt mach aber schnell. Dann sagen wir oft, ja, wir erfahren im Gebet überhaupt nichts. Aber es ist relativ schmal, die Zeit, die wir Gott übrig lassen. Wie der festgetretene Fußweg Verschlossenheit gegenüber Gott abbildet, so ist der dünne Boden auf Felsengrund ein Bild für oberflächliches Denken. Es reicht nicht in die Tiefe. Wenn Jesus von felsigem Boden redet, dann meint er das Erdreich, das er auf einer Grundschicht von Stein aufbaut. Pflanzen können nur ganz wenige Zentimeter da reinwachsen und dann stoßen sie auf Fels. Dann kommt der Sommer, dann kommt die Hitze, dann ist aus, dann haben sie keine Kraft, dann verwelken sie, sie gehen ein, weil die Wurzeln nicht genug Tiefe gewinnen können. Der felsige Grund hindert sie daran. Und vor diesem Hintergrund oder in diesem Denkhorizont sagt Jesus, einiges fiel auf den Fels. Als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Für Jesus ist das ein Bild für ein oberflächliches Denken, für eine oberflächliche Einstellung, für eine oberflächliche Haltung gegenüber Gott. Und er führt dazu aus, Jesus sagt, die aber auf dem Fels sind, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. So geht es uns manchmal. Das Wort beeindruckt uns, es bewegt uns. Am Ausgang sagt jemand, heute der Gottesdienst, das hat mich unglaublich berührt. Es war so wichtig. Doch in unserer Eile nehmen wir uns nicht die Zeit, damit das Wort dann bei uns wirklich einwirken kann. Wenn ich so zurückdenke, seit ich Pastor bin, sind mir sehr, sehr viele Leute begegnet, die einen großartigen Anfang gemacht haben. Sie waren tief getroffen, begeistert und voller Freude. Doch Enthusiasmus allein reicht nicht aus. Enthusiasmus allein reicht nicht, um unser Christsein gelingen zu lassen. Warum kann das Wort bei uns nicht tiefe Wurzeln schlagen? Die Antwort ist, sie nehmen sich zu wenig Zeit. Wie kann das Wort bei dir Wurzeln schlagen? Indem du dir einfach ganz regelmäßige Zeiten für das Hören auf Gott nimmst. Vielleicht hast du heute sagst, Gott, ich möchte jeden Tag 5 oder 10 Minuten, eine Viertelstunde mit dir reden oder ich möchte einfach 10 Minuten am Tag vor dir sein. Nicht die Länge der Zeit ist ausschlaggebend, aber die Nachhaltigkeit. Fang einfach an, jeden Tag eine Zeit mit Gott zu verbringen, wo du sagst, hier bin ich Gott, was kommt jetzt? Was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt in der Familie oder in meiner Ehe oder beruflich? Der zweite Schritt, deine Beziehung zu Gott zu entwickeln, ist, dass du dir Zeit nimmst, auf Gott zu hören. Ein dritter Schritt, bemühe dich, Ablenkung zu verhindern. Bemühe dich, Ablenkung zu verhindern. Sehr oft können wir Gott nicht hören, weil unsere Gedanken immer wieder abschweifen. Wir denken an vielerlei Dinge, die das tägliche Leben bestimmen. Ärger oder Probleme, Termine, Wünsche, Bestrebungen, vielleicht auch Rechnungen, die ins Haus flattern. Ganz viele triviale Dinge. Wenn unser Denken die ganze Zeit von solchen Dingen bestimmt ist, dann hat Gott keine Chance, da durchzudringen. Für Jesus war ein mit Unkraut übersäter Boden ein Bild für diese dritte Haltung Gott gegenüber. Wenn er sagt, einiges fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und dann erklärt Jesus, was unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und ersticken es. Das finde ich hochinteressant. Das hat mich echt, wo ich den Text gelesen habe, fast umgehauen. Jesus sagt, ersticken es unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Jesus sagt damit, Ablenkung ist wie Unkraut. Und dazu gibt er drei Beispiele. Erstens das Sorgen, zweitens den Reichtum und drittens die Jagd nach Vergnügen. Als ich hier nach München kam, also da ins Krankenhaus und vor allem habe ich dann die Gemeinden auch etwas kennengelernt, da ist mir oft gesagt, und ich habe dann immer wieder mal aushilfsweise gepredigt und oft dann auch über die Sommerzeit, dann konnte es sein, dass Leute vor mich hingestanden sind und mir freudestrahlend erklärt haben, ja, in München, da ist alles anders. In München ist von Pfingsten bis September ein ganz schlechter Gottesdienstbesuch. Das müssen Sie verstehen als Pastor. Da ist ja so eine schöne Natur, da gehen die Leute in die Berge. Wissen Sie, da können wir nicht in den Gottesdienst gehen. Das musst du als Pastor akzeptieren. Das haben ja manche auch hier gesagt. Ich habe kein Problem zu sagen, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Was mich aber nachdenklich macht, ist, wenn oft die gleichen Leute es sagen oder ich es spüre, dass sie eigentlich im Grunde genommen mit ihrem Leben sich im Kreis drehen und immer in der gleichen, doch auch Unbefriedigtheit im Blick auf ihr geistliches Leben sind. Dass sie im Grunde genommen mit den Hauptfragen des Lebens nicht weiterkommen. Ich habe nichts gegen Vergnügen und Erholung. Was meinst du, wer dir das alles ermöglicht hat? Es ist Gott. Gott ist es. Gott hat sich die Freude am Leben ausgedacht. Aber er sagt auch, du könntest in all dem so beschäftigt sein, dass du die Prioritäten falsch setzt. Und dass du am Ende am Eigentlichen vorbeigegangen bist. Und das ist zum Beispiel, wenn die Erholung an die Stelle des Gottesdienstes, nicht dieser Stunde hier am Sonntagmorgen, aber insgesamt eines Lebens mit Gott tritt. Oder kommt jemand her und sagt, Friedemann, am Sonntag komme ich nicht in den Gottesdienst. Das habe ich schon so oft erlebt. Ich habe Urlaub. Weshalb kommt jemand und sagt, ich komme nicht in den Gottesdienst, ich habe Urlaub. Da denke ich manchmal, okay, ich sage dann okay und denke dann für mich, vielleicht müsste ich manchmal direkt noch was sagen, so oft unter der Kirchentüre und dann will man es ja auch nicht so breit reden. Aber ich denke manchmal, ja, wovon hast du denn eigentlich Urlaub? Hast du von Gott Urlaub? Was hast du denn eigentlich für ein Bild von Gott? Was hast du in deinem ganzen Glaubensleben begriffen? Du kannst deinem Vergnügen nachgehen. Gott will, dass du fröhlich bist. Aber wenn es zur Nummer eins in deinem Leben wird, dann rate mal, wer hier herausgedrängt wird. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen, was ihr braucht. Liebe Leute, es ist, ich habe vorher gesagt, ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt wieder da bin. Ich war eine Zeit auf der Zentralkonferenz, auch Mittel- und Südeuropa, und habe da auch Diskussionen gehabt und Dinge vorgetragen. Und für mich ist schon klar, die Gefahr ist groß, dass wir als etablierte Kirchen aus dem Glauben etwas völlig anderes machen als die Spiritualität Jesu. Nicht jede Kirche, wo Kirche draufsteht, ist Kirche drin, ist Kirche Jesu. Es ist die Frage, ob die Spiritualität, die wir leben, ob das wirklich das ist, was Jesus gemeint hat. Und zumindest ich möchte das tun. Ich möchte ein Leben leben, so wie Jesus es vorgemacht hat, weil ich einfach glaube, dass das trägt. Es gibt verschiedene Unkrautarten. Mach dir mal eine persönliche Liste von den Dingen, die Gott allzu leicht aus deinem Leben drängen. Es kann eine Beziehung sein, eine Verpflichtung, irgendetwas. Unkraut ist hier alles, was mich davon abhalten will, Zeit mit Gott zu verbringen. Wie viel Anstrengung kostet es, dass Unkraut wächst? Eigentlich gar keine. Überhaupt keine. Der Unterschied zwischen einer Nutzpflanze und Unkraut ist klar. Eine Blume muss ich hegen und pflegen. Da muss ich was tun und manchmal wächst sie dennoch nicht. Und Unkraut, das wächst einfach. Da tue ich nichts dazu und es überragt die Nutzpflanzen oft ruckzuck. Das ist der Unterschied. Wir brauchen Unkraut nicht gießen. Unkraut ist ein Zeichen für vernachlässigten Boden. Wenn ich anfange, die tägliche Zeit mit Gott oder meinem Hauskreis zu vernachlässigen, wenn ich nicht mehr mit anderen Christen zusammenkomme, sei es im Gottesdienst oder im Hauskreis oder sonst wo, eins von diesen Dingen, dann wird das Unkraut in meinem Leben gedeihen und wird das geistliche Leben in mir ersticken. Dann plötzlich merkst du, mir fehlt die Gelassenheit, der Stress greift mich ganz anders an, ich kann mit Stress nicht mehr umgehen, ich war vielleicht streitsüchtig. Das Unkraut erstickt alles Leben in mir. Das ist der dritte Schritt, Gottes Reden zu hören. Ich bemühe mich, diese Ablenkungen, dieses Unkraut zu verhindern. Ein letzter Gedanke. Sei bereit, auf das zu hören, was Gott dir sagt. Es gibt ja das Prinzip, duschen, ohne nass zu werden. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch pflegt. Duschen, ohne nass zu werden. Gott redet zu uns Menschen, die sich bereits entschieden haben zu tun, was er ihnen sagt, wenn er mit ihnen spricht. Aber manchmal, und mir geht es da manchmal auch so, manchmal möchte ich, dass Gott zu mir spricht, aber dann behalte ich mir doch vor, oder möchte mir vorbehalten, zu entscheiden, was ich dann tue und was ich nicht tue. Das ist dieses Prinzip, duschen ohne nass zu werden. Aber dieses Spiel macht Gott nicht mit. Gott spricht zu Menschen, die tun, was er ihnen sagt und die es sofort tun. Es gibt ein Lied im Gesangbuch. Manche haben schon behauptet, es gehöre zu meinen Lieblingsliedern. Darin gibt es einen Kehrvers, der heißt, ich bin hier, Herr. Meinst du mich, Herr? Deinen Ruf vernahm ich in der Nacht. Ich will gehen, Herr. Führe du mich, leg dein Volk mir tief in Herz und Sinn. Das ist es, was Gott von uns will. Wenn du willst, dass Gott zu dir spricht, dann brauchst du nur zu sagen, Gott, ich möchte tun, was du mir sagst. Ich möchte das tun, was du sagst, ob mir das sinnvoll erscheint oder ob es mir nicht sinnvoll erscheint. Ich bin überzeugt, dass du besser weißt, was für mich gut ist, wie ich selber. Ich bin überzeugt, dass du, Gott, mich glücklich machen möchtest. Und darum vertraue ich dir. Wir sind wieder einmal an dem Punkt, wo wir begreifen möchten, Basis einer Spiritualität der Bibel, einer Frömmigkeit der Bibel, ist Vertrauen. Die vierte Haltung im Gleichnis ist ein williges, vertrauensvolles Herz, eins, das tut, was Gott uns sagt, sogar bevor es Gott uns sagt. Jesus sagt über den ausgestreuten Samen, der Gottes Reden ist, einiges fiel auf gutes Land. Es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und Jesus kommentiert dann zu diesem Gleichnis, dass aber auf gutem Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen
und bringen Frucht in Geduld. Beachtet das Wort behalten. Beachtet dieses Wort behalten. Du hörst nicht nur Gottes Wort, nein, du behältst es gut in deinem Herzen. Und die Folge davon ist ein fruchtbares Leben. Zum Schluss eine kurze Frage. Was werdet ihr tun in einer Stunde, in zwei Stunden, nachdem diese Predigt und der Gottesdienst fertig ist? Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes, nicht nur Hörer allein. Das heißt, tu was. Denn Jesus sagt im Gleichnis, in dem Augenblick, wo du hier rausgehst, kommt so ein Vögelchen angeflogen und will dir genau das wegpicken, was Gott dir jetzt vielleicht klar gemacht hat. Vielleicht hast du für dich begriffen, dieses oder jenes möchte ich tun. Kommt so ein Vogel angeflogen, der will es wegnehmen. Der Vogel ist der Teufel. Er will dich ablenken, so dass andere denken, oder dass du denkst, du kannst ja vieles denken, ist vielleicht raus und denkst, warum ist in meinem Fach draußen immer so viel Papierkram? Oh, das ist ja ganz schlimm. Die Leute produzieren so viel Papier. Und schon bist du mit deinen Gedanken wo ganz anders. Oder warum hat der Pastor nicht mal eine rosa Krawatte an? Immer diese Krawatte mit dem Luftballon. Ja, es gibt 100.000 Gedanken. Ja, doch, ist ein Luftballon drauf. Es gibt 100.000 Gedanken, wo du dich zerstreuen kannst. Aber genau das ist der Teufel, der dir die Gedanken wegnehmen möchte, die dir heute Morgen gekommen sind. Wenn dir wichtig ist und dieser Morgen nicht verschwendete Zeit gewesen sein soll, dann möchte ich euch eine Hausaufgabe mitgeben. Unternehmt etwas als Konsequenz aus dieser heutigen Predigt. Du kannst dir vornehmen, okay, ich habe sonst nicht so viel Zeit, aber in diesem Jahr möchte ich bei den 40 Tagen mit Gott tatsächlich versuchen, eine Gruppe zu besuchen. Oder du kannst dir vornehmen, okay, auch das ist nicht realistisch, aber ich will wenigstens diese Andacht machen. Oder du kannst dir vornehmen, ab heute reserviere ich mir wirklich 5 Minuten oder 10 Minuten, um mit Gott zu reden, um sein Wort zu lesen, um mich ihm zu öffnen. Lass diese Stunde nicht vergeudete Zeit gewesen sein. Lasst uns darum beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, du redest ganz persönlich zu uns. Du möchtest uns deutlich machen, von Anfang bis Ende deiner heiligen Schrift, dass du in eine Beziehung zu uns treten möchtest. Und dein Sohn Jesus Christus hat uns das so lebendig und so in verschiedensten Farben vor Augen gemalt. Herr, hilf uns, dass wir offen sind und uns dir nicht verschließen. Lass uns hören, was du uns jetzt sagen möchtest und dann auch das Notwendige tun, dass es in unserem Leben nachhaltig wirkt. Herr Jesus Christus, bewahr du uns vor aller Oberflächlichkeit. Hilf uns, die verschiedenen Möglichkeiten, die du uns vorstellst, zu bedenken. Und wenn wir merken, dass du zu uns redest, lass uns sorgfältig hören, was du von uns möchtest und es nicht vergessen. Herr, vergib uns, dass wir immer wieder gleiche Lektionen lernen müssen, dass wir immer wieder Fehler machen. Herr, wir wollen diese Fehler dir bekennen, aber wir sind dankbar, dass du uns auch heute ein neues Blatt aufschlägst, dass wir heute ganz neu mit dir beginnen können. Herr, bewahre uns auch vor Ablenkung, vor Zerstreuung, vor so viel Nebensächlichem. Herr, mach uns bereit, uns Zeit für dich zu nehmen. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, der uns unseren Glauben, unser Vertrauen vergewissert und uns getrost macht, dass wir mit dir auf dem rechten Weg sind, auch wenn wir ihn vielleicht momentan nicht verstehen. Amen.